Sie haben da ja noch irgendwie auch Bücher zum jüdischen Leben geschrieben. Wenn ich denn recht das noch in Erinnerung habe, sind das 3 Stück. Was können die Leute da so alles nachlesen in den Büchern?
Also ich selber habe nicht so viele Bücher geschrieben. Ich habe das ja auch gesagt, es sind viele Leute, die an diesem Thema arbeiten und jeder hat immer was beigesteuert. Und das Schöne an diesen Arbeiten ist, dass man das zusammen erarbeitet hat. Also das ist wirklich interdisziplinäre Arbeit. Und die 4 Bücher, die das Landesamt rausgegeben hat, die beschäftigen sich mit dem Schatz. Das sind 3 Bücher alleine zum Schatz. Der 4. Band ist über die Synagoge. Ich schulde noch den Band zur Mikwe. Und ich schulde noch den Band zum jüdischen Friedhof des Mittelalters, denn wir haben dort auch eine Grabung gemacht mit ganz, ganz spannenden Ergebnissen.
Das wird ja immer spannender. Da kann ich nur sagen, wir müssen bald mal wieder miteinander reden. Frau Tschech, vielen Dank für diese vielen Informationen. Aber der Frank zeigt jetzt auf sich.
Tja, weil ich habe jetzt gerade überlegt, die Grabung gehen irgendwann Anfang August, am 3. August geht's los. Bis
genau.
Nächstes Jahr wird dann auch die alte Synagoge geschlossen sein. Mhm. Und wer sich jetzt noch dafür interessiert, der sollte natürlich sich beeilen. Ist immer am Samstag und Sonntag sind öffentliche Führungen, jetzt am Wochenende auch wieder. Und da ist Treffpunkt um 10.15 Uhr an der alten Synagoge. Da kann man sich nochmal informieren, bevor sie dann im August vorübergehend geschlossen ist.
Unbedingt, das ist das eine. Und man braucht natürlich auch keine Führung. Gerade kommt man kostenfrei auch ins Museum, um sich ein bisschen abzukühlen.
Aufgrund des Wetters, ja, wir haben es schon erwähnt.
Und
ne?
Ansonsten gibt es einen Guide, mit dem man durch die Ausstellung gehen kann. Und was ich mehrfach erwähnt habe, dieser Kartentisch, da kann man lange Zeit zubringen und sich das einfach auch ganz detailliert angucken. So viel Zeit hat man in der Führung natürlich gar nicht.
Und mal die ganze Idee mal ein bisschen weitergesponnen. Wenn man jetzt wirklich das alte Tanzhaus findet, Reste findet, kann man das in irgendeiner Form wieder aufbauen?
Das ist so ein Traum, den wir natürlich haben.
Ja.
Aber dazu muss ich das erstmal gesehen haben, um es beurteilen zu können. Dafür brauche ich erstmal die Archäologie, die genau das, also deswegen habe ich gesagt, ich bin so gespannt drauf, diese Mauern zu sehen. Nach dem, was ich von Fotos kenne und auch von der Dokumentation, die angefertigt wurde, als der Parkplatz angelegt wurde, das ist ja aufgezeichnet worden, was da freigelegt wurde, da handelt es sich wirklich um mächtiges Mauerwerk. Ist ja ein großes, hohes Gebäude gewesen. Wie man dann damit umgeht, das kann man erst im Nachgang dann prüfen. Erstmal müssen wir das alles genau dokumentieren und auswerten und dann sehen wir weiter, wovon wir träumen
können.
Und dann
irgendwann im Traum ein Weltkulturerbezentrum genau an dieser Stelle in dem ehemaligen Tanzhaus.
Und das natürlich. Ja. Und das ist das Spannende dabei. Ja. Wir haben bis jetzt den Fokus ja auf die erste jüdische Gemeinde gelegt. Und mit diesen Grabungen erweitern wir diesen Fokus. Wir gehen jetzt in die zweite jüdische Gemeinde, zu der wir von Quellen sehr viel mehr wissen, wo aber viel weniger an Zeugnissen, an dinglichen Zeugnissen vorhanden ist. Deswegen ist ergänzt das diese ganze Geschichte so spannend,
ne?
So, und ich träume jetzt gleich schon mal weiter von einem UNESCO-Weltkulturerbezentrum mit besagter Visualisierung.
Tja.
Frau Tschech, vielen Dank
danke.
Für diese vielen, vielen Informationen.
Ich danke.
So, liebe Leute, da gibt es jetzt Musik, in dem Fall Musik aus Erfurt, die Formation, die String Company. Da habe ich euch mal eine Einzelveröffentlichung rausgesucht unter dem Titel Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem, Malachem.
Musik aus Erfurt konntet ihr jetzt hören. Und jetzt gehe ich mal zu Musik aus Israel. Der Herr, der nennt sich Simcha Friedman, aber zu dem Titel kann ich weiter keinerlei Angaben machen, weil das alles in hebräischer Schrift hier angegeben ist. Da habe ich keinen blassen Schimmer.
Ich glaube, da gibt es einen Kurs an der Volkshochschule.
Was da dahinter steckt, aber ja. Die Musik, die ist richtig scharf. Aus dem Grunde habe ich euch jetzt hier mal diesen Titel da in die Musiklist reingebastelt. Das ist jetzt nicht der Titel, den ich haben wollte, oder?
Wir hören ihn einfach mal uns an, ne?
Sind wir jetzt beim Thema allgemeine Informationen und im Hintergrund läuft der Lüfter. Der Frank hat vergessen, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Hört man den Lüfter? Ich kann mal näher ran. Hört ihr das?
Nein.
Oh, schön. Damit jeder weiß, jetzt sind 31,5 Grad. Ich ziehe jetzt einfach mal den Stecker, weil ohne Lüfter lässt sich so ein bisschen besser motorieren, ne? Weil sonst hast du immer so ein Grundrauschen da im Ohr. Ne?
Und das bringt mich nicht so durcheinander.
Nee, aber ich könnte ja auch ein Palmwedel irgendwo hier reinholen und könnte dir da ein bisschen Luft zufächern, ne?
Nein, sag jetzt die nächste Musik an.
Du sagst die nicht. Du wolltest eigentlich kulturelle Dinge vorstellen. Jetzt habe ich mir
noch nicht. Das bringt er mich mit dem Zettelgrafel hier wieder durcheinander. Und am Ende kann er es wieder nicht lesen, was da drauf steht,
weil er die Zettel zerknüllt hat. Meine Lesebrille vergessen. Also.
So, ich würde jetzt mal etwas andere Musik spielen wollen und die Band hat einen komischen Namen, den ich euch einfach eindeutschen muss. S8NT Electric. Der Titel nennt sich How to Feel aus dem Album Off the Edge und die Band stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
to vacant, the swine to mill. Electrified life, terminate the soul. You thought you had total control. I watch you rise, I watch you fall. Praying God, you feel above it all. Grand illusion on the path we go.
Die nennt sich Wolfsspirit. Das dazugehörige Album, aus dem der Titel stammt, Bullshit. Und der Titel nennt sich Robots. Naja, und es könnte ja auch sein, und damit sind wir beim Thema, dass künftig hier auf den städtischen Grünflächen vielleicht doch irgendwelche Mähroboter die ganzen Mäharbeiten übernehmen. Aber wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Vor einigen Jahren, da hatte ich mit dem damaligen Amtsleiter vom Garten- und Friedhofsamt ein Gespräch zur Einschränkung der Mäharbeiten auf den kommunalen Grünflächen. Und erfreulicherweise ist jetzt zu beobachten, dass es aktuell tatsächlich weniger Mäharbeiten gibt, dass die angepasst werden und dass nur wirklich notwendige Bereiche freigeschnitten werden. Naja, und die Stadtverwaltung hat da doch auch künftig einiger Überlegungen angestellt, wie man mit diesen ganzen Mäharbeiten auf den eigenen Grünflächen so umgehen kann.
Tja, und wie das schon im Song erwähnt wurde, ist ja oftmals Bullshit, hier irgendwas zu mähen, gerade bei den Temperaturen draußen bei 35 bis 40 Grad, macht ja so ein Mähen keinen Sinn, obwohl es auch an den Straßen dieser Stadt oder speziell an den Ausfallstraßen jetzt auch heute erst wieder an der Autobahn gesehen habe, dass man da ganze Spuren zumacht, damit ein fetten Mähbalken die Ränder wegmäht, in dieser Morgenabend oder heute Abend schon wahrscheinlich braun. Aber die Stadt denkt auch darüber nach, das alles anders zu gestalten. Die Kombination aus ausreichend Feuchtigkeit und warmen Temperaturen, die hat das Wachstum vieler Pflanzen nämlich deutlich beschleunigt. Die Pflege der städtischen Grünflächen erfolgt dennoch weiterhin planmäßig nach festgelegten Prioritäten und Pflegeintervallen. Vorrang haben stark frequentierte Bereiche wie Parks, Spielplätze sowie Wege auf Friedhöfen und Grünanlagen. Trotz des kontinuierlichen Einsatzes können nicht alle Flächen gleichzeitig bearbeitet werden. Daher kann es vorübergehend vorkommen, dass einzelne Bereiche einen weniger gepflegten Eindruck vermitteln. Das Garten- und Friedhofsamt bittet uns und die Bevölkerung der Stadt hierfür um Verständnis. Gleichzeitig verfolgt die Stadt Erfurt das Ziel, einen wachsenden Anteil ihrer grünen Flächen als Blühwiesen zu entwickeln. Welch schönes Wort, Blühwiesen. Und naturnah zu pflegen, also einfach wachsen lassen. Diese Flächen fördern die Artenvielfalt von Pflanzen sowie von Insekten und Vögeln und schaffen wertvolle Lebensräume für zahlreiche weitere Tierarten. Mindestens 40% der städtischen Grünflächen sollen künftig, ihr werdet es nicht glauben, auf diese Weise bewirtschaftet werden. Nach dem Grundsatz, weniger ist mehr, wird hier bewusst seltener gemäht. Entlang von Wegen und auf ausgewählten Durchquerungsstreifen erfolgen jedoch weiterhin regelmäßige Mäharbeiten und die Nutzung der Flächen für die Bevölkerung sicherzustellen.
Und dieser verstärkte Anlage von Blühwiesen, diese Anlage von Rückzugsräumen für diverse Insekten, aber auch Kleintiere, das ist wirklich sehr gut zu beobachten, dass nur noch gezielt gemäht wird, was ja sehr schön ist. Und diese sogenannten Durchgangsstreifen, das konnte ich jetzt in den letzten Tagen im Bereich Auenteich, also Moskauer Platz und Kiliani-Park,
Trampelpfade auch genannt, ja,
sehr gut beobachten, dass man gezielt solche Bereiche freigemäht hat, dass gezielt um die Bäume herum gemäht wurde und dass das anfallende, ich sage es einfach mal Heu, denn aber naja, ein bisschen um die Bäume gelagert wurde, damit das dortige Erdreich nicht austrocknet und vielleicht, wenn es regnet, wiederum auch sich mit Wasser vollsaugt und entsprechend der Baum, der an der Stelle steht, dann auch mehr Wasser zur Verfügung hat. Aber ich muss persönlich sagen, mir sind da schon wieder zu viele Durchgangsstreifen. Ich persönlich finde einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch zu viel gemäht. Also
Dschungel, du würdest sagen, lieber Dschungel so einen Meter hoch und gut ist, natürlich, ne?
Das finde ich interessanter. Klar, einige Streifen sind vielleicht hier und da mal erforderlich, um irgendwelche Grillanlagen, da muss man natürlich etwas...
Na, Grillen ist verboten ab heute offiziell. Es darf nicht mehr gegrillt werden im städtischen Bereich. In Parks mähen. Ist verboten.
Und einige andere Bereiche auch, aber für mich persönlich wurde schon wieder zu viel gemäht. Es sind mir einfach zu wenig Blühgeschichten, egal wo.
Tja, neben den regulären Mäharbeiten, da fallen derzeit verstärkt Rückschnitte von Sträuchern entlang von Wegen. Die Pflege von Blumenbeeten sowie Kontrollen der Grünflächen und Wege an. Besonderer Augenmerk liegt dabei auf der Verkehrssicherheit. Umfangreiche Strauchschnitte und Verjüngungsmaßnahmen an Hecken werden aus Gründen des Artenschutzes erst im Herbst durchgeführt. Ja, das ist schon eine ganze Weile so. Und jetzt dürfen wir mal abwarten, was da noch so alles gemäht und gemacht wird. Also ich habe jetzt schon, ich glaube, die zweite Woche oder die dritte Woche darauf verzichtet, zu Hause meinen Rasen zu mähen, weil es brennt alles nieder bei diesen Temperaturen. Ich glaube, ich habe es jetzt gesehen, dieser Tage am Petersberg etc. Da, wo man gemäht hat, ist nichts mehr da. Auch auf dem Sportplatz in Windischholzhausen haben doch ganz verrückt mal den Rasen runter gemäht. Der ist jetzt mittlerweile mörderisch braun und grün ist da, von grün ist da keine Spur mehr. Also wenn du da auf so einem Acker Fußball spielen musst, tja, Prost Mahlzeit oder sportfrei, ne, wie man es nennt.
Jetzt ist wieder was anderes da, das ist Musik, in dem Fall eine Coverversion habe ich für euch herausgesucht. Small Town Boy, im Original Bronzegebiet 1984, aber in dem Falle ist das eine Band Experience und deren Version von Small Town Boy findet sich im Album 555. 5. Ja, Bronski Beat bis zum letzten
Ton. Aber hier ist halt mal so, dass das Original wirklich besser war, ne? Da guckte mich halt doch. Hm. Das Original war besser.
Das ist aber auch nicht schlecht.
Doch, das ist auch nicht schlecht, aber mir gefällt das Original besser.
Liebe Leute, wir sind jetzt beim nächsten Thema. Unser Egerpark ist ja in diesem Jahr schon 65 Jahre alt geworden. Und da hat sich unser Redaktionskollege Richard Schäfer mal in die Spur gemacht und nachgeschaut, was zum Thema Egerpark so alles in der Stadt- und Regionalbibliothek an Büchern existiert. Und da kommt jetzt für euch der erste Teil.
Literatur zur Eger. Das Angebot der Literatur in der Stadt- und Regionalbibliothek hier in Erfurt zum Thema 65 Jahre EGA war aus meiner Sicht eher bescheiden. Aber das lag sicher daran, dass das Gros der Bücher inzwischen ausgeliehen war, sodass diesmal, also heute, nur ein Restbestand im Regal lag. Da fiel auf ein kleines Büchlein von Heinz Stade mit dem Titel Iga, Egerpark, Buga, Blumenstadt Erfurt, erschienen im Rino Verlag. Wie ein grüner Faden zieht sich das Thema Blumen- und Gartenbau durch die Geschichte von Erfurt. Was im Mittelalter begann, von Christian Reichardt im 18. Jahrhundert wegweisend kultiviert wurde, spiegelten viele Ausstellungen wider, darunter die 1961 eröffnete IGA. All dem erzählt Heinz Stade in diesem reich bebilderten Buch. Er führt uns mit einem Rundgang durch die herrliche Anlage. Das zweite Buch, was ich gefunden habe, war von Matthias Kaiser, Egerpark, Erfurts beliebtester Freizeit- und Erholungspark. Fotografiert und kommentiert von Matthias Kaiser. Der bekannte Erfurter Restaurantkritiker Matthias Kaiser entpuppt sich in diesem Buch als leidenschaftlicher Gartenfan. Er wandert durch eine der traditionsreichsten kulturellen Einrichtungen Thüringens und dokumentiert diese Wanderung mit zum Teil ausgefallenen Fotos und schönen Texten. Das nächste Büchlein, das ich gefunden habe, trägt den Titel »Die ganze Welt im Garten« und entpuppte sich als Museumsführer durch das Gartenbaumuseum. Wie der Gartenbau auf die Festung kam, beschreibt das Buch ebenso wie die Sonderausstellungen und Ausstellungen, die in Gartenbaumuseum zu sehen sind. Ich habe mich dann noch dafür interessiert, welche wissenschaftlichen Arbeiten zur IGA vorliegen. Da bin ich auf eine Nachricht der TU Dresden gestoßen. Die Professur für Geschichte der Landschaftsarchitektur und Gartendenkmalpflege hat da auf zwei Bücher verwiesen. Autor Martin Baumann, Titel 50 Jahre IGA 61 Erfurt, ihre historische Entwicklung und Bedeutung als Gartendenkmal. In der Zeitschrift Stadt und Grün, Heft 3, 2011. Ebenfalls von Martin Baumann, 50 Jahre internationale Gartenbauausstellung IGA 61, historische Entwicklung und Bedeutung als Gartendenkmal in Martin Baumann, Steffen Rassloff, Blumenstadt Erfurt. Weltgartenbau IGA Egerpark, Erfurt 2011. Das war die Literatur, die ich gefunden habe und sicherlich gibt es in der Uni-Bibliothek oder auch in der Fachhochschulbibliothek noch weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema.
So, und schon geht es weiter mit dem zweiten Beitrag zu dem Thema Literatur, den der Richard erarbeitet hat.
Beim Recherchieren zu 65 Jahre EGA stieß ich dann über verschiedene Kataloge der Hochschulbibliotheken auf eine Dissertation zum Thema Politik durch die Blume, Gartenbauausstellungen in Hamburg und Erfurt im Kalten Krieg 1950 bis 1974. Die Autorin Christina Wagt hatte ihre Promotionsschrift 2013 im Verlag Dölling und Galitz in Hamburg und München veröffentlicht. Sie schreibt dazu in der Einleitung, Zitat, in dieser Arbeit gehe ich der Frage nach, wie wirtschaftliche und staatliche Institutionen in beiden deutschen Staaten zwischen 1950 und 1974 die Gartenbauausstellungen im Zeichen der Systemkonkurrenz jeweils für ihre Zwecke nutzten. Denn im Kalten Krieg waren Land- und Gartenbauwirtschaft in beiden deutschen Staaten und darüber hinaus ein umkämpftes Thema. Zitat Ende. Die beiden Städte Erfurt und Hamburg eigneten sich nach Auffassung der Autorin in besonderem Maße zur Untersuchung. Denn beide Städte haben seit dem 19. Jahrhundert große Erfahrungen mit der Organisation von Gartenbauausstellungen sammeln können. Nach dem Zweiten Weltkrieg veranstalteten sie kontinuierlich weitere dieser Ausstellungen. Hamburg knüpft mit der Internationalen Gartenschau IGS 2013 an diese Traditionslinien an. Erfurt tat es 2021 mit der Bundesgartenschau. Mich interessierte besonders, mit welchen Voraussetzungen die beiden Städte in den 1960er Jahren an diese Aufgaben herangegangen sind. Für beide Teile Deutschlands lag das Ende des Zweiten Weltkrieges ca. 16 Jahre zurück. Die wirtschaftliche Entwicklung jedoch konnte nicht unterschiedlicher sein. In der sowjetischen Besatzungszone, dann in der DDR, mussten bis in die 50er Jahre hinein Reparationen an die Sowjetunion gezahlt werden. Das waren bis zu 20% oder 30% der Produktion. Deshalb waren Lebensmittel und Industrieprodukte knapp und mussten mit Hilfe von Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen rationiert werden. Das sorgte für Unzufriedenheit und beschleunigte die Abwanderung von gut ausgebildeten Arbeitskräften in die Westzonen. In den Westzonen flossen dagegen über den Marshallplan von 1948 bis 1952 1,4 Milliarden US-Dollar an Hilfen und Krediten. Dort wurde der Wiederaufbau, auch dank der zahlreichen Fachkräfte aus dem Osten, im großen Stil möglich, was in der DDR nur zeitverzögert und langsam in Gang kam. Dass die DDR in der bundesdeutschen Öffentlichkeit bis in die 70er Jahre nur mit Sowjetzone, sogenannte DDR, Ostzone, Mitteldeutschland oder allenfalls DDR in Anführungszeichen genannt worden ist, erwähne ich nur am Rande. Bereits 1950 hatte auf Initiative des Erfurter Oberbürgermeisters Georg Bug die Ausstellung Erfurt blüht für Aufsehen gesorgt. Und eine 500.000 Menschen hatten diese Ausstellung besucht, viele auch aus den Westzonen. Damit waren Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Erfurter Gartenbauwirtschaft verbunden. Für die geplante Gartenbauausstellung in den 60er Jahren war der Landschaftsarchitekt Reinhold Lingner und Helmut Lehmann als Direktor zuständig. So, was macht man, wenn man eine solche Aufgabe übertragen bekommt? Man orientiert sich an anderen. Und da stellt die Autorin Christina Wagt fest, dass die Planer hier in Erfurt und auch die in Hamburg fast die gleichen Ausstellungen aufsuchten in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich, um sich dort Erfahrungen anzueignen. Zitat: So bereisten sie die Bundesgartenschau 1959 in Dortmund, die Grüne Woche 1960 in West-Berlin, die G59 in Zürich, die Genter Floralien 1960 und die Floriade 1960 in Rotterdam. Im Gegensatz zu ihren westlichen Kollegen waren sie allerdings durch strenge Reiseauflagen und knappe Devisen eingeschränkt. Berichte über die Westreisen dokumentieren die dortige Organisation und Gestaltung und zeugen von der Begeisterung für gestalterische Lösungen, enthalten meist aber auch ideologisch begründete Ablehnungen von Gestaltungselementen und Präsentationen. Zitat Ende. Weiter stellte Frau Fagt in ihrer Dissertation fest, dass die Reisenden aus der DDR sich in den ersten Ausstellungen in den 50er Jahren auch im Westen frei bewegen konnten. Ende der 50er Jahre mussten sie allerdings feststellen, dass die Hallstein-Doktrin konkrete Auswirkungen auf ihre Reiseaktivitäten hatte. So verwehrte der Bund Schweizerischer Garten- und Landschaftsarchitekten Reinhold Lingner und Helmut Lehmann die offizielle Einladung zum Besuch der G59 in Zürich. Die Begründung lautete, Zitat: Da erfahrungsgemäß Ost-West-Kontakte unter dieser Voraussetzung auf östlicher Seite zu propagandistischen Zwecken gebraucht werden, können und wollen wir als unpolitische Berufsorganisation nicht dazu Vorschub leisten. Zitat Ende. So scheiterte 1960 dann die Teilnahme an den Genter Floralien. Dennoch resignierten die Garten- und Landwirtschaftsexperten aus der DDR nicht. Auch nach 1961 traten sie auf Messen und Ausstellungen im westlichen und im blockfreien Ausland auf. Ein besonderer Coup scheint ihnen bei einer Landwirtschaftsausstellung 1961 in Neu-Delhi gelungen sein. Dazu heißt es in der Dissertation: Unter der Leitung des Direktors der Landwirtschaftsausstellung Leipzig-Markleeberg wurde dort das kurz zuvor eingeführte Genossenschaftssystem vorgestellt. Zur Attraktion der gesamten Ausstellung wurde die gläserne Kuh aus dem Deutschen Hygienemuseum Dresden. Da Kühe in Indien als heilig galten, zog dieses Exponat wohl besondere Aufmerksamkeit auf sich. Westdeutsche Beobachter sahen auch mit Sorge, dass die ostdeutschen Repräsentanten DDR-Fähnchen, Abzeichen mit der Aufschrift 10 Jahre DDR und Luftballons mit Aufdruck Frieden, Freiheit der DDR an Messebesucher verteilten. Geradezu alarmierend fanden sie, dass Indiens Ministerpräsident Pandit Nehru sich wesentlich länger als geplant im DDR-Pavillon aufhielt. Reinhold Lingner, der die Gesamtkonzeption für die IGA 1961 in Erfurt erarbeitet hatte, zählte zu den profiliertesten Landschaftsarchitekten der DDR. Er hatte unter anderem auch die Freiraumgestaltung der Berliner Stalinallee und in Karl-Marx-Stadt geleitet. Er orientierte sich an den Traditionen der deutschen Gartenbaukunst und der Landschaftsplanung sowie an den Prinzipien der sowjetischen Kulturparks. Außerdem galten ihm Landschafts- und Barockgärten als Vorbild. Dass nicht alle seine Vorstellungen im Detail in Erfüllung gingen und dass seine persönlichen Verdienste erst Anfang der 1990er Jahre öffentlich gewürdigt wurden, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Besten Dank an Richard für diese zwei Beiträge. Und der nächste Musiktitel, ja, den spiele ich erstmal. Der Rest kommt dann danach. Achtet aber mal auf den Text, der ist ganz interessant. Black Metal, aktuellen Black Metal aus Gotha Siebleben konntet ihr jetzt hören. Hinter dieser Musik steckt, naja, die Formation Mosaik, aber auch Heilstadt, weil das ist die gleiche Person, die die Musik erschafft und in dem Falle firmiert das unter dem Begriff Heilstadt. Der Titel nennt sich Die Brücke. und das Ganze ist eine Einzelveröffentlichung. Und an der Stelle kann ich euch auch sagen, an der Brücke Warschauer Straße, Vilniuser Straße beginnen jetzt tatsächlich die Bauarbeiten.
Passend zum Titel, ne?
Da ist
die Brücke ist
auf
kaputt.
Der Seite Richtung Gispersleben der erste Bauzaun aufgestellt worden. Da hat man den einen Gehweg verlegt. Also an dieser Brücke geht es jetzt tatsächlich los.
Komme ich da eigentlich als Fahrradfahrer noch durch, wenn ich von der Radrennbahn auf die andere Seite will, oder habe ich da auch ein Problem jetzt?
Nee, das geht.
Das geht, okay. Bin ich ja beruhigt, ne?
Ja. Aber was vielleicht doch beunruhigend sein könnte, deshalb muss ich das auch mal gleich sagen, unsere alte Synagoge schließt wegen dringender notwendiger Baumaßnahmen ab dem 3. August bis Ende Februar 2027. Das heißt, wenn ihr da unbedingt noch mal rein wollt, wenn ihr euch den sogenannten jüdischen Schatz mal anschauen wollt und die vielen anderen schönen Sachen, die da drin sind, schnell erledigen. Ab August ist dann da Ruhe. Und damit bin ich hier weiter im Zentrum. In Erfurt im Patrizierhaus Krönbacken. Da beginnt ab dem 26. Juni 2026 die Sommersaison. Und das ist eine sehr empfehlenswerte Kiste, sich die ganze Sache mal anzuschauen.
So, Erfurt war schon immer eine reiche Stadt. Ne? Das Haus zum goldenen, güldenen Grünbacken in der Michaelisstraße 10 ist ein europaweit einmaliges bauhistorisches Ensemble unter dem Titel Krönbacken Roh. Unter Dach und Fach offenbart das historisch wertvolle Gebäude als zentrales Exponat weitreichende Details über das Leben der reichen Patrizier im Mittelalter. Neben Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Erforschung des Hauses selbst gibt es hier archäologische und steinerne Schätze aus Mittelalter und Renaissance in Form eines Schaudepots zu entdecken. Das bauliche Kleinod rund um den Krönbacken entstand in mehreren Bauphasen vom 13. bis hin ins 16. Jahrhundert hinein als Wohn- und Geschäftshaus verschiedener Patrizierfamilien hier in Erfurt. Seine mittelalterliche Bausubstanz ist deutschlandweit einzigartig. Gemeinsam mit dem Speichergebäude aus dem Jahr 1467, der Michaeliskirche und weiteren Gebäuden in der näheren Umgebung bildet das Haus ein besonders historisches Ensemble. Wie kein anderes Gebäude in der Altstadt ist hier ein großes Wohnhaus aus Mittelalter und Renaissance in seiner ursprünglichen Form erhalten und vor allem öffentlich zugänglich geblieben.
Und einen Veranstaltungshinweis habe ich noch, das betrifft den Ortsteil Roter Berg an der Stadtbahnhaltestelle Roter Berg, also im Grunde genommen von diesem neuen, Verkaufszentrum Roter Berg. Verschiedene lokale Institutionen laden gemeinsam zu zwei offenen Informationsveranstaltungen im Stadtteil ein. Bewohnerinnen und Bewohner des Roten Berges haben dabei die Möglichkeit, unkompliziert ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Anliegen anzusprechen sowie Ideen und Wünsche für den Stadtteil einzubringen. Gleichzeitig bietet das Angebot Raum für Austausch und Vernetzung im Quartier. Der erste Termin ist am 14. Juli 2026, 13 Uhr. Der zweite Termin ist dann am 11. August 2026, 11 Uhr. Das heißt also, wenn ihr irgendwelche, Sachen habt, die den Roten Berg betreffen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, bei diesen beiden Veranstaltungen seid ihr genau richtig. Dort könnt ihr mit den entsprechenden Leuten der lokalen Institutionen wirklich ins Gespräch
kommen. Am Roten Berg. Aber wo ihr nicht richtig seid, wäre, wenn ihr jetzt am Wochenende zum Familienfest gehen wollt, nämlich in den Erfurter Zoo am Roten Berg. Das wurde aufgrund dieser extremen Temperaturen in der Landeshauptstadt nämlich für dieses Wochenende abgesagt.
Dafür gibt es ja den Eintritt frei in den städtischen Museen.
Genau, gleicht sich wieder aus.
So, liebe Leute, wenn ich jetzt hier auf die wichtigste Zeitanzeige schaue, so langsam aber sicher müssen wir zum Ende kommen, aber eine wichtige Sache darf ich nicht vergessen. Das ist jetzt nicht die Temperatur im Studio, sondern was anderes. Denkt bitte dran, vom 3. Juli bis zum 5. Juli ist hier wirklich einfach gesagt Land unter in der Stadt. Hier müsst ihr mit vielen Einschränkungen rechnen. Sei das jetzt im Busverkehr, sei das im Stadtbahnverkehr, aber auch sei das, naja, durch Straßensperrungen. Und ich selber überlege tatsächlich am 4. Juli mal im Bereich von Schmira eine Fahrradtour zu machen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich mal so von hinten rum
dass du von hinten eine drüber gebraten kriegst.
Auf den Straßen rumfahren kann, auf denen sich in dem Moment ja eigentlich dann kein Kraftfahrzeug befinden sollte. So.
Du wirst es ausprobieren.
Am 30. Juni 2026, 15 Uhr, könnt ihr das Musikmagazin Rock Metal hören. Es wird eine reine Musikmischung.
Echt?
Ja, ist wirklich mal so. Ab dem 1. Juli 2026 bis zum 31. August diesen Jahres macht die Redaktion auf die Ohren Sommerpause.
Ach, wie schön.
Das heißt, es gibt keine Sendung, egal welche.
Oh, schön.
Und am 1. September geht es dann wieder mit A bis Z spezial los.
In der Hoffnung, wir sind dann erholt und ausgeruht wieder zurück aus der Sommerpause. Ne?
Na gut, wo du so schön, schön gesagt hast, machst du demnächst mal eine eigene, komplette Sendung alleine.
Von mir aus habt ihr damit kein Problem. Ne?
Ich auch nicht. Damit besten Dank an Frank für die Moderation.
Tja, gern geschehen.
Und besten Dank an euch für das Zuhören. Aus, Punkt, Schluss. Tschüss sagen
Frank
und Earthman
von Sie
an der
Kran. Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten. Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht. Deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Rippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen, singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem Dingen so phänomenal. Wir standen.